Am 13. August 1899 wurde Alfred Hitchcock geboren. In diesem Jahr ist also sein 125. Geburtstag. Hitchcock ist fraglos einer der berühmtesten Regisseure der Filmgeschichte. Filme wie Die Vögel, Psycho oder Vertigo sind ikonisch. Es scheint auch alles gesagt und geschrieben über den Master of Suspense, den Meister der Spannung. Aber wenn man etwas erfahren möchte über die unbekannteren Seiten von Alfred Hitchcock, dann ist es eine gute Idee, nach Zürich zu fahren. Dort habe ich Elisabeth Bronfen besucht, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Universität Zürich und an der New York University. Und ich habe mit Elisabeth Bronfen gesprochen über zwei unbekanntere Filme von Hitchcock, die er mit seiner eigenen Filmfirma produziert hat, wo er also fast so etwas war wie ein Autorenfilmer. Der erste Film heißt Rope, also eigentlich Strick. Auf Deutsch ist der Titel Cocktail für eine Leiche. 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gemacht. Und dieser Film ist interessant, weil er ein reales Vorbild hatte. Und zwar einen echten Mordfall aus den USA der 1920er Jahre, den Mordfall Leopold und Loeb. Nathan Leopold und Richard Loeb waren Söhne aus reichen Chicagoer Familien. Sie waren hochbegabte Studenten und Anhänger der Theorien von Friedrich Nietzsche. Und sie haben einen Bekannten von ihnen, den 14-jährigen Bobby Franks, brutal ermordet. Ein Mord ohne sichtbares Motiv, begangen, um den perfekten Mord zu begehen. Die beiden Mörder wurden aber überführt. Der Fall ist auch deshalb berüchtigt geworden, weil der Mordprozess von einer perfiden antisemitischen Medienkampagne gegen die beiden jüdischen Mörder begleitet wurde. Ein echter Mordfall, also als Vorbild für einen Hitchcock-Film, ein Mordfall mit zwei ungewöhnlichen Mördern in der Wirklichkeit und mit zwei faszinierenden Mördern im Film. Meine Frage an die Hitchcock-Expertin Elisabeth Bronfen: Wer sind denn diese beiden Filmfiguren, die im Film einen ungewöhnlichen Mord begehen?
Was in Hitchcocks Verfilmung dieses realen Falls auffällt, ist, dass er sich ein Mörderpaar überlegt, was durchaus auch von einer Art homoerotischem Begehren geprägt ist. Und zwar derart, dass der eine fast dem anderen gegenüber hörig ist. Und dieser, der stärkere von den beiden in dem Paar, ist eine Art Dandy-Figur, der nach dem Prinzip von Thomas de Quincey's Mord als schöne Kunstform wirklich versucht, diesen Tod wie so eine Art Kunstwerk zu inszenieren. Der andere, offensichtlich nicht paritär, das ist entscheidend, macht mit. Es ist nicht ganz klar, warum er eigentlich mitmacht, warum er auch so der zynischen Freude, die sein Freund hat, warum er sich dieser unterwirft. Und gleichzeitig ist bei beiden eine gewisse Unsicherheit. Also sie wollen etwas riskieren. Und man hat sozusagen das Gefühl, sie wollen es wie auf die Spitze treiben. Also so, wie wenn sie sehen wollen, wie weit können sie damit gehen. Wobei der eine das wirklich besonders forciert und der andere immer wieder zögerlich sagt, nein, das können wir nicht, aber dann auch doch mitmacht. Und entscheidend bei der Auflösung ist natürlich, dass derjenige, der so zögerlich ist, dann auch tatsächlich die Nerven verliert. Also Hitchcock benutzt das fast, um zu zeigen, das hätte gut gehen können, aber weil die nicht so durchtrieben sind, wie sie zu sein scheinen, entlarven sie sich selbst.
Zu diesem Entlarven muss man vielleicht noch dazu sagen, die beiden haben eben ihren Studentenkollegen, ihren Freund David, erdrosselt in ihrer Penthouse-Wohnung. Da waren die Vorhänge noch zu, dann gehen die Vorhänge auf und die beiden bereiten eine Party vor. Sie legen die Leiche in eine Truhe, auf der Truhe wird dann das Essen, das Partyessen angerichtet und dort wird eine Party gegeben, wo unter anderem der Vater des Ermordeten da ist, seine Tante, seine Freundin, ein anderer Nebenbuhler auf die Freundin und dann auch noch der gemeinsame Lehrer der beiden Studenten, der frühere Lehrer von den beiden Mördern, von Philip und Brandon. Und dieser Lehrer wird gespielt von Jimmy Stewart. Und der kommt den beiden dann auf die Schliche. Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt so diese Ambivalenz. Einerseits möchte man natürlich nicht entdeckt werden. Man möchte den perfekten Mord begehen. Andererseits ist es dieses Spiel mit dem Feuer. Man gibt eine Party gewissermaßen auf dem Grab der Leiche in der Truhe. Nochmal vielleicht auf die beiden Figuren konzentriert. Bei Hitchcock gibt es ja oft diese Figur des eleganten Bösewichts, der einfach in seiner Art nicht nur sehr viel wagt, sondern dabei auch noch gut aussieht und auch noch sehr elegant ist und das Ganze irgendwie mit Stil macht. Welche Rolle spielt das hier? Einfach der Stil in diesem Penthouse, die beiden Dandys, die beiden Snobs und dann dieses Spiel mit dieser Ambivalenz und mit diesem entdeckt werden wollen, vielleicht nicht entdeckt werden.
Also Brandon ist derjenige, dem das Penthouse gehört Er ist offensichtlich sehr wohlhabend und hat auch sehr viel Geschmack, also sowohl was die Inneneinrichtung betrifft, auch wie der Tisch auf dem Sarg der Leiche eigentlich ausgebreitet wird. Die Haushälterin kommt ja auch, ist auch so verärgert, dass jetzt, dass es nicht im Wohnzimmertisch, sondern eben auf dieser Truhe stattfinden muss. Also da ist dann schon ein Indiz, dass etwas nicht stimmt. Und Eleganz, Ritual scheint ihm ganz wichtig. Es ist wie wenn er gar nicht so recht versteht, was es heißt, jemanden umzubringen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein der Pointen, die Hitchcock interessiert. Der Film ist ja kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs herausgekommen. Man darf nicht vergessen, dass Hitchcock ja sehr engagiert war in der Propaganda gegen die Nationalsozialisten. Und das heißt, dieses nicht hingucken wollen, nicht ernst nehmen, welche Gefahr einem von außen droht, auch in Amerika der Kriegsjahre, das hat ihn ja schon interessiert. Was heißt es, wenn die Leute nicht zugucken, wenn die Leute sich nicht gewahr werden, was sie tun? Und hier ist es wie sozusagen nach innen gestülpt, in diesem Fall jetzt Brandon eben als derjenige, der einfach einen Text nachleben will, diese Übermensch-Idee, der Wille zur Macht und vor allem auch die Idee, wenn ich es gut genug inszeniere, wenn ich die Fäden alle in der Hand habe, dann kann ich das auch wirklich durchführen. Man muss bei Brandon aber natürlich auch sagen, er ist wie die Gegenfigur zu Hitchcock selber, denn das ist ja, was Hitchcock in seinen Filmen auch macht. Die Filme sind ja immer sehr stilvoll konzipiert. Das sind ja selten Filme, die in einem Arbeitermilieu oder sogar noch in einem Kleinbürgermilieu spielen. Die meisten Hitchcock-Filme spielen ja eher unter wohlhabenden Menschen, auch wenn Hitchcock sich ein bisschen über den ganzen Luxus, in dem die Menschen leben, lustig macht. Dennoch interessiert sich ja für die elegante Gesellschaft und wie er inmitten dieser eleganten Gesellschaft Morde inszenieren kann. Das heißt also, das Stilvolle von seinem Helden und der visuelle Stil von seiner eigenen Filmarbeit finden eine gewisse Entsprechung. Und die Entsprechung hat meines Erachtens nach auch damit zu tun, dass Hitchcock ja seine Thriller nicht nur als Psychodramen konzipiert hat, er hat sie auch als schwarze Komödien konzipiert und das ist wie kein Widerspruch, sondern das ist miteinander verzahnt und er hat sie auch als so Puzzlespiele konzipiert. Das ist ganz klar, wo ich durchaus im tschechowschen Sinn, wenn am Anfang irgendein Objekt gezeigt wird, dann muss das am Ende noch eine wichtige Bedeutung haben und insofern die Tatsache, dass zuerst diese Truhe in den Vordergrund gerückt wird und man einfach sieht, sie haben sie zugemacht, da ist jemand drin und eine Decke draufgelegt. Man weiß ganz genau, diese Truhe kann unmöglich zubleiben. Das heißt also, die Frage für uns, wenn es jetzt um irgendeine Form von Spannung geht, ist eigentlich nicht, was wird passieren, wenn sie die Truhe aufmachen, denn wir wissen, was dann passiert wird, sondern wann wird sie aufgemacht und warum wird sie aufgemacht und wer wird da sein, wenn sie aufgemacht wird. Und das ist auch eine Form von Mord als schöne Kunst.
Und dann neben der Truhe gibt es noch ein anderes Objekt, nämlich den Strick. Am Anfang wird mit dem Strick David erdrosselt, dann wird er in die Truhe gelegt und man sieht, dass aber Teile des Stricks noch raushängen. Brandon zieht den Strick dann raus, dann gibt es eine Szene, wo er mit dem Strick ganz offen in die Küche geht, den Strick noch schwenkt, dann den Strick in einer ganz normalen Küchenschublade deponiert und am Schluss bindet er Bücher damit zusammen, die er dem Vater von David, der Verleger ist, übergibt und diese mit dem Strick diese Bücher zusammenbindet. Also wieder ein Objekt. Ich würde gerne nochmal von dieser Bedeutung der Objekte kommen, auf was Sie gesagt haben, schwarzer Humor. Inszenierung mit schwarzem Humor und Sie haben auch die Gesellschaftsschicht angesprochen, in der das Ganze immer spielt, in der oft die Morde passieren, also dieser soziale Bezug. Mir scheint es, dass in dem Film es so ist, dass diese Idee, die soziale Idee und der Bezug zu sozialen Ideen auch etwas stärker ist als sonst. Also es wird hier sehr stark Bezug genommen, es wird sehr viel geredet von Nietzsche, von dem Übermenschen, von dem Mord als Privileg für wenige. Und dann gibt es diesen Professor, Jimmy Stewart spielt den, der den Mord am Ende aufdeckt, der aber für diese Ideen irgendwie auch steht. Welche Rolle spielt dieser Professor?
Also der von Jimmy Stewart gespielte Professor ist deshalb so eine interessante Figur, weil an ihm die Differenz zwischen Theorie und Praxis festgemacht wird. Er ist derjenige, der den jungen Männern tatsächlich in Nietzsche unterrichtet hat, der ihnen durchaus auch Ideen zu der moralischen Überlegenheit bestimmter Menschen beigebracht hat und der an diesen Ideen als Ideen auch festhalten würde, für den es aber eine ganz eindeutige und unbestreitbare Grenze gibt zwischen dem, was man denken kann, muss und soll und darf und dem, was man tun soll. Das heißt also wirklich die Differenz zwischen Denken und Handeln, sodass er dann mit Entsetzen und einer ganz klaren Haltung, das muss bestraft werden, darauf reagiert, dass er herausfindet, dass die Leiche in der Truhe liegt. Und mir scheint, dass da auch nochmal nachträglich ein Kommentar zum Nationalsozialismus zu sehen ist. Das heißt also, die Gedanken des Nationalsozialismus als eine Form von Gesamtkunstwerk, wo wirklich alle Positionen zusammengebracht werden können. Eine totale Gleichstellung von allen Aspekten einer Gesellschaft unter der Fantasie von einer allen anderen gegenüber überlegenen Rasse. Als Konzept ist ja wie die logische Konsequenz des Utopismus der Moderne. Schrecklich wird es, wenn das dann tatsächlich in eine Realität umgesetzt wird, wo man dann sieht, was dann da alles zerstört werden muss, damit diese funktionierende Utopie existieren kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den Hitchcock hier jetzt interessiert.
Wird da dann quasi auch Ästhetik gegenüber Ethik auch abgeschichtet? Das heißt, Sie haben ja gesagt, in der Moderne war wirklich diese Vorstellung der Politik, man hat wie ein Künstler ein weißes Blatt und kann da die Volksgemeinschaft entwerfen und den ausstreichen, den man will und das dann auch umsetzen wie ein Künstler 1:1 ohne Hindernisse mit vollkommenem künstlerischen Furor quasi. Politik machen, das ist das eine. Wie würden Sie sagen, kommt aber jetzt durch Hitchcocks Art, Filme zu machen, dieses Thema wieder zurück auf die Ebene der wirklichen Moderne, der Aufklärung, man würde auch sagen, vielleicht der Moral. Gibt es bei Hitchcock sowas wie eine Moral in diesem Film? Vielleicht eine Moral des Sehens auch?
Also ich würde sagen, es gibt eine Moral des Sehens und es gibt eine Moral der Anklage. Moral des Sehens insofern, als wir ja wissen, was in der Truhe ist und wir sehen, wie die anderen nicht sehen. Das heißt, also uns wird sehr klar ein doppelter Blick vorgeführt, der eben zeigt, was die anderen nicht sehen, was sie übersehen, was sie nicht sehen wollen, nicht sehen können vielleicht auch, dann aber irgendwann mal sehen müssen. Das heißt, unser Blick wird immer wieder so gelenkt, dass wir merken, unter dieser schönen, eleganten Oberfläche, dieser Champagner trinken, Cocktail trinkenden, feine Sachen essenden, liegt ein Toter. Also das ist eine Entlarvung auch des Glamour und der Eleganz. Das Zweite ist aber, es muss aufgedeckt werden. Und der Professor beginnt wirklich ziemlich kurz, nachdem er in die Wohnung kommt, zu ahnen, hier stimmt etwas nicht. Das heißt, über die von Jimmy Stewart gespielte Figur sehen wir, man könnte schon sehen, wenn man aufpasst. Und das heißt, da kommt so eine Frage der Ethik mit ins Spiel und eine Frage der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit. Die wird ausgespielt gegen die anderen Figuren, die auch in ihrem alltäglichen Anliegen eingefangen sind, die junge Frau, die verärgert ist, dass ihr ehemaliger Liebhaber da ist, die Eltern, der Vater, der wiederum seine eigenen Interessen hat, die andere Frau, die wiederum ihre Eitelkeiten zur Schau stellt. Also es gibt wie so zwei unterschiedliche Blicke. Und gleichzeitig, was Hitchcock eben in diesem Film macht, was ungewöhnlich ist, es ist praktisch eine Single-Take-Aufnahme. Also es ist natürlich kein realer Single-Take, er muss ja hin und wieder die Filmrollen ändern. Deswegen fährt die Kamera immer wieder so auf den Rücken von einer Figur und es sieht so aus, als ob es ein Fade-Out ist. Es ist aber kein Fade-Out, sondern es bleibt der Rücken. Dieser Shot wird dann sozusagen durch einen genau ähnlichen Shot ergänzt und dann fährt die Kamera wieder zurück. Wir sehen wieder, was passiert. Das ist ja für Hitchcock ungewöhnlich. Der ist ja ein Meister der Filmmontage. Und das ist jetzt ein Film, der sich dieser Bildmontage radikal entzieht, wie wenn er in diesem Fall diese ästhetische Brillanz nicht einsetzen wollte. Wie wenn er einfach wirklich sagen wollte, ich halte die Kamera jetzt auf diesem Kammerstück. Und ich weiß, es gibt eine Konvention, die zwingt mich dazu, bestimmte Schnitte zu führen, aber die sollen so fluide wie möglich sein. Es soll so wenig zusätzliches Visuelles passieren, damit ich mich wirklich auf das, was ich da jetzt gerade sehe, konzentrieren kann.
Sie haben das ja schon beschrieben, dass es auch wirklich formal eine experimentelle Sache war in diesem Film, dass Hitchcock quasi versucht hat, einen Film ohne sichtbare Schnitte zu machen. Die Kamera ist ständig in Bewegung, geht durch diese Wohnung, wir folgen diesen Menschen sehr nah. Man musste dann natürlich Schnitte machen, Sie haben es gesagt, das waren unsichtbare Schnitte, die dann auf dem Rücken einer Figur sozusagen ausgeführt wurden. Dann ist die Kamera wieder weg von der Figur und wir haben den Eindruck, das Ganze fließt und wir sind da in einem Raum und haben wirklich auch den Eindruck von Zeit und Raum, Kontinuum, von Kontinuität, dass wir wirklich mit dabei sind, diese 90 oder 80 bis 90 Minuten, die der Film nur dauert. Und dann gibt es auch eine Besonderheit, dass nämlich das Ganze natürlich vor der Kulisse von New York spielt. Das ist ein Penthouse, wir sehen die Wolkenkratzer, wir sehen auch Wolken, wir sehen, dass sich dann aber das Tageslicht ändert. Es ist später Nachmittag und wird dann Nacht. Und damit komme ich auch auf einen Punkt, den ich noch besprechen wollte mit Ihnen, die Stimmung, die da durchaus gedrückt wird. Mir ist aufgefallen bei diesem Film, dass auch wirklich einfach Stimmungen eine große Rolle spielen bei Hitchcock. Was für eine Stimmung ist das hier, in die wir reinkommen und wie kippt die dann?
Also ich würde sagen, weil Philip so ängstlich ist gegenüber Brandon, ist von Anfang an ein ominöser, beunruhigender Ton im Raum. Also es ist wie ein Widerspiel zwischen der vermeintlichen Selbstsicherheit von Brandon und der Besorgnis von Philip. Gleichzeitig ist eben für uns eine Stimmung der Erwartung im Raum. Wir wissen ja, dass es hier eine Aufklärung geben muss von Anfang an. Und wir sehen, wie Figuren in den Raum kommen. Die Haushälterin, die einfach nur aufgeregt ist, dass alles schön in Ordnung ist. Dann der eine und der andere und der nächste Gast, die dann irgendwie in so einem gewöhnlichen Geplänkel miteinander ins Gespräch kommen. Für sie ist das jetzt einfach nur noch eine Cocktailparty. Wir sehen aber, es geht hier um mehr als nur diese Cocktailparty. Das heißt also, es ist eine aufgeladene Stimmung, gleichzeitig aber, weil sie eben nicht mit Ton oder mit Schnitten im Bild oder mit ungewöhnlichen Kameraeinstellungen untermalt wird, ist es auch eine ja fast beklemmende Stimmung. Also wir sind da mit der Kamera in diesem Raum, wo wir auch wissen, dass da eine Leiche ist. Also wir haben wenig Distanz zu dem, was da passiert. Und dadurch bekommt es eben so eine Art Sog, die in uns hineinzieht, in die Erwartung, etwas wird sich jetzt enthüllen und so eine Art gestaute Situation fast.
Sog und Erwartung, da wird sich etwas enthüllen, wird sich etwas entwickeln, ist, finde ich, eine gute Überleitung zu dem zweiten Film, über den wir sprechen wollen, direkt nach Rope, Cocktail für eine Leiche, hat Hitchcock den Film Under Capricorn, ich glaube auf Deutsch Sklavin des Herzens, ist der etwas seltsame Titel gemacht, gleich darauf, auch mit ähnlicher Technik, mit sehr langen Einstellungen und zum ersten Mal oder zu einem der wenigen Male, ich glaube es gab vorher schon einen, aber einen Kostümfilm. Wie ist sozusagen das zu bewerten? Warum hat Hitchcock dann nach diesem sehr ungewöhnlichen Film über diese beiden eleganten Mörder einen Kostümfilm gemacht, der in Australien spielt, im Australien des frühen 19. Jahrhunderts, also in der Spätromantik. Das ist irgendwie eine sehr künstliche Situation. Ein großes Herrenhaus spielt eine Rolle auf dem Land. Das hat auch einen besonderen Namen, dieses Herrenhaus, aus der, glaube ich, Aborigine-Sprache der Gegend. Miyago Yugila heißt es, übersetzt. Warum weinest du? Also ein Kostümfilm, ein Film auch, der mit Stimmung zu tun hat, der düster ist, der auch traurig ist. Was ist das für ein Film, Frau Bronfen?
Das ist ein Film, der einerseits die Kostümromanze auch farblich übernimmt, weil er ist in Farbe, aber ist noch lang nicht diese knallige Technicolor, die Hitchcock dann in den 50er Jahren inszenieren wird, wo Farbe dann auch ein ganz wichtiger Code für das ist, was da passiert. Es ist natürlich ein Remake von Rebecca. Das heißt also auch hier ein Herrenhaus, was wie so eine Art ja, Arsenal für Ängste, Wünsche, Träume, Verzweiflung und Geheimnisse ist. Hier auch eine Haushälterin, die ihr Geheimnis hat, die eine merkwürdig sadistische Beziehung zu der Herrin hat. Also es ist auch ein extrem selbstreflexiver und für Hitchcock selbst intertextueller Film.
Und es ist ein Film, der vielleicht zu tun hat mit Träumen, Albträumen, aber auch mit Somnambulismus. Also er ist schlafwandlerisch auf eine gewisse Art und Weise. Würden Sie sagen, das liegt an der Geschichte? Weil es geht ja darum, vielleicht um die Geschichte noch ein bisschen einzuführen, dass es eine Vorgeschichte in Irland gab. Dort hat eben die Lady des Hauses, Lady Henrietta Flusky, den damaligen Stallknecht geheiratet. Die beiden sind sozusagen durchgebrannt. Sie wurden von dem Bruder der Lady verfolgt und dann wurde bei der Verfolgung dieser Bruder getötet. Die Schuld nimmt der Stallknecht auf sich, muss nach Australien, muss in die Strafkolonie, sie reist ihm hinterher und diese ganze Vergangenheit schwingt irgendwie mit. Ist diese Vergangenheit das, was quasi wiederkehrt, wie in einem Traum Dinge wiederkehren?
Also man kann mit dieser wiederkehrenden Vergangenheit zwei Sachen machen. Einerseits Australien als der Ort, wo das englische Imperium all die Leute, die sie in England nicht haben wollten, die Sträflinge, aber auch die Leute, die Opportunisten, die auf raue Art und Weise ihr Glück machen wollten, die wurden dahin exportiert. Also es ist eigentlich die britische Frontier. Und so hat dieser Film auch so ein bisschen Western-Qualität. Aber das heißt auch, es ist der Ort, wo das, was in England sozusagen verdrängt wird, ausbrechen kann, und zwar an einem Ort, wo natürlich, und deswegen auch die Frontier-Qualität, wo es natürlich auch schon andere Leute gibt, nämlich die Einheimischen in Australien, weshalb die ganze Voodoo-Kultur der Aborigines auch mit ins Spiel kommt. Also wir sehen, und das ist jetzt wieder typisch Hitchcock, am Anfang einen Schrumpfkopf und wissen, dass irgendwie in diesem Film dieser Schrumpfkopf wieder auftauchen muss. Und mit diesem Schrumpfkopf kommt eben nochmal diese ganz andere Kultur, die wiederum ja auch das wörtlich Verdrängte und Unterdrückte des britischen Kolonialismus ist. Also das wäre sozusagen nochmal so eine kulturpolitische Situierung dessen, was da stattfindet, als Doppelung davon, dass in diesem Land ein Code existiert, den hat Hitchcock möglicherweise erfunden, aber das passt natürlich. Wenn die Sträflinge ihre Zeit abgesessen haben, sind sie andere Menschen. Das heißt, hier gibt es keine Vergangenheit. Das ist ein Kernsatz, der am Anfang des Films schon diesem Neuling, der jetzt da ankommt, gesagt wird, wenn er ankommt, hier fragt man die Leute nicht, woher sie kommen, was sie gemacht haben. Hier gibt es nur eine Gegenwart und eine Zukunft. Aber der Punkt ist natürlich, und Hitchcock ist ja explizit, das hat er immer auch von sich zugegeben, von Freuds psychoanalytischen Gedanken geprägt, alles, was wir verdrängen, kommt garantiert, und zwar mit einer Wucht, dann wieder zu uns zurück. Das heißt also, dieses verdrängte Irland, das Verdrängen einer Tat und der Schuld, die mit dieser Tat verknüpft ist, wird hier symptomatisch aufgeführt, und zwar in Form dieser Alkoholikerin, von Ingrid Bergman gespielten Lady, die aber fast wie schlafwandelnd durch diesen ganzen Film läuft. Also sie wird eingeführt, und das ist natürlich schon großartig, zuerst mit ihren nackten Füßen, und dann gleitet die Kamera nach oben, und dann sehen wir, das ist eine so etwas verwirrte. Ingrid Bergman lässt einen fast an Ophelia in Hamlet denken, die auch wirklich Ophelia-esk zuerst mal sich hinsetzt, trinkt, dann doch nicht trinkt und dann den Männern wieder gute Nacht wünscht und wieder aus dem Zimmer heraus schwebt. Also sie ist sozusagen die Verkörperung verschiedener Dinge, die hier verdrängt werden und die sozusagen auf entstellte Weise wieder zum Ausdruck gebracht werden, ihre eigene Schuld, aber eben auch der ganze Kolonialismus, auch der ganze Paternalismus, sind ja nur Männer bei dieser Abendgesellschaft. Und auch wirklich nochmal filmtechnisch gesprochen, die Tatsache, dass das ein Film ist, in dem auch wieder alles darauf drängt, das, was dicht unter der Oberfläche liegt, dieses herrlichen, elegant ausgestatteten reichen Hauses, aufbrechen zu lassen.
Elisabeth Bronfen, ich fand jetzt sehr gut, dass Sie gekommen sind zu dieser Figur der Lady Henrietta Flusky, gespielt von Ingrid Bergman, weil man sich ja fragen kann, der Film ist damals nicht sehr gut aufgenommen worden und sehr lange Jahre nicht gut aufgenommen worden. Der muss irgendwie vielleicht seiner Zeit voraus gewesen sein, und es gibt es vielleicht heute immer mehr den Versuch, auch in diesem Hitchcock-Werk die Rolle von Frauen etwas anders zu betrachten als früher. Ist diese Henrietta Flusky vielleicht so eine Figur, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, zu sehr in die Gegenwart vielleicht und lese es zu sehr im Sinne von moderner Gender-Perspektivität, ist sie vielleicht sogar eine Frau, die sich selbst etwas befreit aus diesen patriarchalen Strukturen, die Sie angesprochen haben?
Also ich würde erstens sofort unterstützen, dass es wichtig ist, sich die Frauen bei Hitchcock nochmal anders anzugucken und nicht einfach von den dominanten Bildern der Einschränkung auszugehen, sondern zu gucken, was tun die da denn eigentlich? Und die machen ziemlich selbstständige und selbstbewusste und selbstkritische Dinge. Und in dem Fall von der Lady Flusky ist es ja so, erstens hat sie bereits in Irland etwas Kühnes getan. Sie hat sich in den Stallknecht verliebt, ihr ganzen Schmuck verkauft, um mit dem durchzubrennen zu heiraten. Zweitens hat sie dann, und es wird betont, durch den Arm des Mannes, der sie daran hindern wollte, ihren Bruder erschossen. Drittens reist sie selbstbewusst dem Mann, der jetzt für sie ins Gefängnis geht, nach Australien nach. Das sind ja alles schon sehr kühne Dinge für Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts zu tun. Und dort, es wird natürlich nicht deutlich gemacht, aber höchstwahrscheinlich lebt sie 7 Jahre als Prostituierte, um sich am Leben zu erhalten, bis er aus dem Gefängnis rauskommt. Das heißt also, sie nimmt die Schuld nicht nur auf sich, sondern sie wird zu einer professionellen Frau, auch wenn die Profession die Prostitution ist. Und dann führt sie in dem Haus diese ganze Schuld, und zwar sowohl die Schuld Englands gegenüber den Kolonien, die ganze Frage, was es heißt, Menschen ins Gefängnis zu stecken und dann nur auf Probezeit wieder rauszulassen, und die ganze patriarchale Ordnung, die einer Frau sagt, sie darf nicht den Mann heiraten, den sie will, einer patriarchalen Kultur sagt, wir wollen mit einer ehemaligen Prostituierten und Alkoholikerin nichts zu tun haben, auch einer patriarchalen Kultur, wo die Männer, sei es dann der Gouverneur, der Staatsanwalt und der Arzt sozusagen über ihren Kopf entscheiden wollen, wie das jetzt ausgehen soll. In all diesen Fällen setzt sie sich zu Wehr durch ihren Alkoholismus, durch ihre bizarren Auftritte, dann durch ihren strahlenden Auftritt beim Ball und schließlich, indem sie wirklich ganz forsch nochmal geht und um das Leben ihres Mannes kämpft. Das heißt, es sieht so aus, als ob sie einerseits die verwirrte Alkoholikerin, die demütige Frau ist, aber dahinter steckt ja eine unglaubliche Kraft. Auch die Entlarvungsszene, wo sie vermeintlich betrunken im Bett liegt und zuguckt, wie ihre Hausherrin sie versucht zu vergiften und Hitchcock uns immer wieder die Augen zeigt, sie gehen auf, sie gehen unter, sie gehen auf, sie gehen unter, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ganz genau kalkuliert, wann sie jetzt die ganze Sache offenlegen wird. Also würde ich sagen, es ist schwer, diese Heldin als Opfer zu sehen.
Ich finde diesen Aspekt, den Sie angesprochen haben, sehr gut. Insofern auch, weil wirklich da auch viel Unausgesprochenes in diesen beiden Filmen ist. Einmal der Aspekt mit der Prostitution, von der sie offenkundig diese 7 Jahre da gelebt hat. Sie spricht davon im Hafenviertel und von Frauen, die schreien den ganzen Tag und so weiter. Also ganz deutliche Hinweise, ohne es explizit zu machen. Ähnlich in dem Film davor, Rope, wo es nicht ausgesprochen ist, dass diese beiden Mörder, die beiden Dandys, natürlich eine Beziehung miteinander haben. Homosexuelle sind homosexuelle Mörder. Ganz anders als vorher in der Filmgeschichte, wo Homosexuelle eigentlich nur in ja, clownesken Rollen auftauchen durften, passiv sein mussten und nicht das Heft des Handelns, wenn auch als Mörder, in die Hand genommen haben. Ist da bei Rope auch ein ähnlicher Aspekt drin, der ja die damaligen Konventionen etwas durcheinandergewirbelt hat?
Also interessant ist natürlich die Umkodierung der jüdischen Mörder in der Realität in homosexuelle Mörder in Hitchcocks Film, wo man jetzt eine ethnische Zuweisung nicht mehr machen kann. Und das heißt, dass sich das sowohl als auch lesen kann. Man kann das sowohl als homophob lesen und sagen, hier werden Homosexuelle als herzlose, kalkulierende, ihren Freund ermordende Menschen dargestellt oder als eine Form von Selbstbemächtigung, nämlich der Mord als eine Art, sich in seiner Vision davon, was man tun möchte, durchzusetzen. Und ähnlich kann man bei der Heldin in Under Capricorn auch sagen, das ist eine misogyne Darstellung von einer Frau, weil sie permanent irgendwie demütig, gequält, scheinbar schreiend, wirr inszeniert wird. Und gleichzeitig aber kann man das umdrehen und sagen, genau darin findet sich eine andere Form des Redens, eine verrückte Art des Redens, die Konventionen verrückt. Also ist es schon auch eine Frage eines ambivalenten Blickes. Hitchcock bedient die Konventionen seiner Zeit und gleichzeitig unterminiert er sie.
Zwei ungewöhnliche Filme von Alfred Hitchcock, Rope und Under Capricorn, die Verhältnisse ihrer Zeit etwas verrücken. Das habe ich gelernt von Elisabeth Braun, von Kulturwissenschaftlerin, Professorin an der Universität Zürich und an der New York University. Elisabeth Braun, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch an Sie.